Heute Morgen weiche ich etwas von dem ab, wie ich sonst Predigten gestalte. Ich habe heute Morgen vier kurze Bibelstellen herausgesucht und hoffe, dass am Ende der Predigt klar wird, warum. Die erste Stelle ist Jesaja 61, ab Vers 1. Der Geist Gottes des Herrn ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat. Er hat mich gesandt, den Elenden gute Botschaft zu bringen, die zerbrochenen Herzen zu verbinden, zu verkündigen den Gefangenen die Freiheit, den Gebundenen, dass sie frei und ledig sein sollen. Dann Galater 5,1: Zur Freiheit hat uns Christus befreit, so steht nun fest und lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft auflegen. 2. Korinther 3,17: Der Herr ist der Geist, wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Und dann noch Johannes 8, ab Vers 31. Da sprach nun Jesus zu den Juden, die an ihn glaubten: Wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger und werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen. Da antworteten sie ihm: Wir sind Abrahams Nachkommen und sind niemals jemandes Knecht gewesen. Wie sprichst du dann, ihr sollt frei werden? Jesus antwortete ihnen und sprach: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer Sünde tut, der ist der Sünde Knecht. Der Knecht aber bleibt nicht ewig im Haus, der Sohn bleibt ewig. Wenn euch nun der Sohn frei macht, so seid ihr wirklich frei. Ja, liebe Geschwister, ich behaupte mal, dass kaum ein anderer Begriff eine solche Strahlkraft hat, wie es der Begriff der Freiheit hat. Menschen nehmen bisweilen sogar eher den Tod in Kauf, als dass sie in Knechtschaft, in Unfreiheit, in Gefangenschaft ihr Leben fristen müssen. Wie viele Menschen fliehen, schwimmen durch wilde Flüsse, überqueren schneebedeckte Berge und klettern über Stacheldraht bewehrte Zäune, nur um in die alles überragende Freiheit zu kommen. Ja, und lebt nicht gerade auch die Demokratie, die Staatsform, in der wir leben, ganz besonders von dem Versprechen, dass sie den einzelnen Menschen die Freiheit garantiere und die freie Entfaltung all ihrer Talente und Wünsche? In der Präambel zur US-Verfassung vom 17. September 1787 heißt es so schön, mal auf Deutsch übersetzt: Wir, das Volk der Vereinigten Staaten, von der Absicht geleitet, unseren Bund zu vervollkommnen, die Gerechtigkeit zu verwirklichen, die Ruhe im Innern zu sichern, für die Landesverteidigung zu sorgen, das allgemeine Wohl zu fördern, und jetzt kommt's, und das Glück der Freiheit, uns selbst und unser Nachkommen zu bewahren, setzen und begründen diese Verfassung für die Vereinigten Staaten von Amerika. Ja, liebe Geschwister, das Glück der Freiheit ist es, welches Menschen zu allen Zeiten, auf allen Kontinenten immer wieder große Taten vollbringen ließ und welches auch in unseren Tagen von größter Bedeutung für uns Menschen ist. Denn wer will schon unfrei sein, so könnte man fragen. Und dennoch, Liebe Gemeinde, ist es mit der Freiheit bisweilen nicht weit her? Und manchmal wird der Begriff auch so umgedeutet, dass am Ende von Freiheit keine Rede mehr sein kann. Feststellen dürfen wir jedoch ganz zu Beginn jetzt unserer heutigen Predigt, dass aus biblischer Sicht, wie all die gelesenen Bibelstellen bezeugen, eine wahre Freiheit nicht ohne Gott möglich ist. Und ja, für uns Menschen ist das zunächst einmal eine ganz schmerzliche Feststellung. Denn eine komplette Freiheit des Menschen, ganz ohne ein höheres Wesen, schließt die Bibel kategorisch aus. Man kann das akzeptieren oder auch nicht. Aber eins müssen wir wissen, die Bibel lässt keinen anderen Schluss zu. Die Freiheit des Menschen, rein weltlich betrachtet, ist natürlich immer eine ganz große Gefahr für die Herrschenden. Denn ein freier Mensch, der sich aus frei zugänglichen Quellen informiert und der sich eine eigene Meinung bilden kann, ist immer auch ein Gegenüber, welches sich nicht nach Gutdünken wie eine Schachfigur verschieben lässt. Ein freier und ein eigenständiger Geist bedeutet auch immer, dass ein Mensch Fragen stellen wird. Er wird das Vorgesagte nicht einfach so akzeptieren und er wird die Herrschenden ob ihres Handelns hinterfragen und auch kritisieren. Und ein solcher freier Geist wird in der Regel auch nicht seinen Mund halten, sondern er oder sie wird auch andere mit seinen Ideen und Überlegungen konfrontieren und stellt somit eine große Bedrohung für all jene dar, die gerne eine möglichst gut steuerbare Masse vor sich haben, die man nach Belieben manipulieren kann. Und das ist auch der Grund, warum zu allen Zeiten Machthaber versucht haben, ihre Untertanen möglichst genau zu kontrollieren, dass unliebsame und unbequeme Fragen erst gar nicht gestellt werden oder aber die Fragen erst gar nicht aufkamen, weil man die dafür notwendigen Informationen zensiert hatte. Und man begründete dies oftmals damit, dass man sagt, das einfache Volk kann diese komplexen Themen doch gar nicht verstehen. Und aus diesem Grund lässt man das Volk am besten mal außen vor. Oder aber man unterstellte den abweichenden Meinungen und den Vertretern, die diese Meinung vertraten, dass sie Gegner, dass sie Verbrecher, Spalter, Lügner sein und dass die vermeintlichen Wahrheiten somit eine große Gefahr für das einfache Volk darstellen würden. Das heißt, die Regierenden sind dann so wie der Arzt, der das Volk vor bestimmten ansteckenden Krankheiten schützen möchte und man unterband bestimmte Meinungen von vornherein. Wir finden dies, ziehen uns jetzt mal einfach auf das Land, in dem wir leben. Wir finden dies in der ehemaligen DDR, wir finden dies im sogenannten Dritten Reich. Aber, und das ist das Spannende, wir finden das auch im Christentum. Es ist nämlich die Frage, mit der auch Martin Luther konfrontiert war. Ich habe letztens noch einmal den Film über Martin Luther gesehen. Und ja, in dem Film, aber auch natürlich in Luthers Leben, ging es um die Frage, kann ein normaler Mensch, so wie du und ich, überhaupt das Wort Gottes verstehen? Und Luther bejahte diese Frage. Und er übersetzte das Neue Testament ins Deutsche, sodass sich alle, sofern sie denn lesen konnten, von Gottes Wahrheiten selbst ein Urteil bilden konnten. Und Martin Luther, ich denke mal, viele werden ihn, wenn man auf der Straße fragen würde, vielleicht gar nicht mehr kennen, aber dieser Martin Luther hat vor 500 Jahren damit allen Christenmenschen in unserem Lande und auf der ganzen Welt einen unschätzbaren Dienst erwiesen, das heißt, seine eigene Bibel zu besitzen. Das ist Freiheit. Denn nun kann jeder Christenmensch selbst nachlesen, ob das, was die Kirchenoberen verkünden, einschließlich meiner Person, ja, ihr könnt nachschauen, ihr könnt nach Hause gehen und nachschauen, steht das wirklich so in der Bibel? Und das bedeutet, dass keine noch so verführerische oder in wissenschaftlichen Gewand daherkommende Erklärung am Ende schwerer wiegt als das überlieferte Wort Gottes in der Heiligen Schrift. Und vielleicht ist uns das noch nie so bewusst geworden, aber wir halten damit eine mächtige Waffe in der Hand, liebe Geschwister, eine mächtige Waffe. Und die Verdreher des Wortes Gottes haben diese Waffe zu allen Zeiten gefürchtet. Es ist die Bibel. Und wir kommen ja bisweilen in Diskussionen. Menschen zweifeln Dinge an und eigentlich müssen wir nur eine einzige Frage stellen, die da lautet: Wo steht das in der Bibel? Wenn du sagst, dass du ein Christenmensch bist, dann lass uns ganz allein auf biblischer Grundlage nach der Wahrheit suchen. Weltlich gesehen im Übrigen, wer Nachrichten schaut, weiß, dass momentan in unserem Land viele Dinge im Umbruch begriffen sind und weltlich gesehen entspräche das der Frage in Deutschland, in der Bundesrepublik Deutschland, wie stehst du zum Grundgesetz? Das ist die Grundlage für unseren Staat. Ja? Das heißt, weltlich gesehen würde man sagen, wenn du behauptest, Demokrat zu sein und dein Tun und dein Handeln nach dem Grundgesetz ausrichten möchtest, ja, dann lass uns das Grundgesetz anschauen. Was steht denn da? Geistlich, auf Christenmenschen bezogen, heißt das natürlich auch, dass all diejenigen, denen Gottes Wort ein Graus ist, versuchen werden, die Menschen vom Bibelstudium abzuhalten oder aber das Wort der Bibel zu verdrehen. Und deshalb ist wichtig, auf welchem Fundament wir alle stehen, diese Gemeinde steht, jeder Einzelne von uns steht. Das heißt, nur wenn wir wirklich wissen, was auch in der Bibel steht, dann werden wir in der Lage sein, uns vor falschen Einflüsterungen schützen zu können. Denn bedenken wir, ja, also in der, wir Protestanten, wir feiern Martin Luther. Aber wir wissen, dass Martin Luther mit seiner Kritik an der katholischen Kirche natürlich nicht mit offenen Armen empfangen worden ist. Und wir wissen auch eines. Und das ist für uns Menschen schwer. Wir sind soziale Wesen. Ja, wir möchten gerne auch Menschen um uns haben, aber wenn wir an Gottes Wort festhalten, dann bedeutet das auch, dass wir oft alleine stehen. Ja, und wir müssen uns darauf einstellen, dass die Mehrheit anderer Meinung ist. Und ich habe mich letztens mit einem Bruder unterhalten, der Vorfahren hatte, die im Dritten Reich Christen waren und gleichzeitig wohl Anhänger Hitlers. Das Verrückte ist, die hatten scheinbar da kein Problem damit. Ja? Sie glaubten, das ist irgendwie vereinbar. Und was viele auch noch glaubten, und da sind wir bei dem zentralen Begriff, es gab nicht wenige im nationalsozialistischen Deutschland, die glaubten auch noch befreit worden zu sein. Ja, vom Vertrag von Versailles, von was weiß ich. Und auch in der DDR, auch das ist interessant, wenn man sich da die Anfangszeit anschaut und manche bis zum Ende. Auch in der DDR nahmen die Herrschenden für sich in Anspruch, die Menschen befreit zu haben. Und wir stehen vor dem Phänomen, dass wir uns vielleicht die Augen reiben und sagen, ihr sprecht von Freiheit, die Bibel tut das auch, aber das hat doch eigentlich gar nichts miteinander zu tun. Es gibt übrigens auch andere Abhängigkeiten, in die Menschen kommen können, wo sie nicht frei sind. Ja, das mögen politische Systeme sein, das mögen Freundschaften sein, das mag in der Ehe so sein, das mag vielleicht auch auf der Arbeit so sein. Was interessant ist, dass ein Aspekt hier ins Spiel kommt, der, denke ich, für alle Systeme, für alle Organisationen, für alle religiösen Kulte gilt, die jenseits der Heiligen Schrift existieren, dass die Freiheit, die diese Institutionen propagieren, dieses Glück, was sie versprechen, etwas ist, das bei weltlichen Heilsbringern oder nicht auf der Grundlage Fundament der Bibel stehenden Heilsbringern nur möglich ist, sobald man die Freiheit Einzelner, die Freiheit ganzer Gruppen einschränkt und außer Kraft setzt. Das heißt, die Freiheit, die dort propagiert wird, die ist oftmals nur durch eine brutale Zensur, durch Kontrolle, durch Einschüchterung, teilweise bis zum Mord gehend, möglich. Und für einen gewissen Zeitraum bringt man dann Menschen unter seine Kontrolle. Diese Freiheit ist nur ein Potemkinsches Dorf, das heißt, es existiert gar nicht in der Realität. Es trägt den Namen Freiheit, aber eigentlich ist es Unfreiheit, Abhängigkeit, Unterdrückung. Das Schlimme ist, liebe Geschwister, dass es passieren kann, dass wir Menschen uns in solche Unfreiheit begeben und dass es so weit gehen kann, dass diejenigen, denen wir uns da unterordnen, sogar sagen, dass sie die Unfreiheit fördern und wir trotzdem mitmachen. Eins der ganz krassen Beispiele, einer der berühmten Zitate ist es, die Hitler da einmal über die Unfreiheit gemacht hat, die hat er öffentlich thematisiert sogar, wo er sagte, diese Jugend, die lernt nichts anderes als deutsch denken, deutsch handeln. Und dann sagt er diesen Satz, und wenn diese Knaben mit 10 Jahren in unsere Organisation hineinkommen und dort oft zum ersten Mal überhaupt eine frische Luft bekommen und fühlen, er spricht hier von Freiheit, er sagt, wenn die zu uns kommen, dann sind die zum ersten Mal in ihrem Leben frei. So, und dann zählt er auf, wo die alles noch nach der Hitlerjugend reingesteckt werden, und am Ende sagt er diesen Satz, das genaue Gegenteil, sie werden nicht mehr frei ihr ganzes Leben lang und sie sind glücklich dabei. Ja, das ist der Traum aller antigöttlichen Herrscher. Der Traum ist, dass Menschen in einem System leben, sie werden in Unfreiheit gehalten, bewusst in Unfreiheit gehalten, werden abhängig gemacht von ihren Führern und Oberen und vielleicht glauben sie am Ende sogar, dass sie frei sind. Warum erwähne ich das alles? Nun, das Problem ist, nicht jeder, der von Freiheit spricht, meint auch Freiheit. Wenn die Bibel von Freiheit spricht, dann meint die Bibel Folgendes. Die Bibel sieht unsere Limitationen, unsere Einschränkungen. Ja, aber sie verheißt uns eine Freiheit, die kein menschliches System hier auf Erden jemals bieten könnte. Warum betonen wir hier, dass ein Mensch sei? Nun, wenn man an ein Ziel gelangen möchte, liebe Geschwister, dann muss man sich erst einmal bewusst sein, wo man persönlich steht. Wir Menschen tendieren dazu, uns selbst zu belügen. Wir Menschen tendieren dazu, Kritik an unserer Person oftmals persönlich zu nehmen und abzublocken. Aber wenn ich nicht weiß, wo ich persönlich stehe, wie soll ich dann wissen, wie ich an mein Ziel gelange? Und die Bibel, liebe Geschwister, die ist da ganz offen. Die Bibel ist da ganz offen. Bei den Marxisten war die Sache klar. Der Mensch ist eigentlich gut. Die Verhältnisse machen ihn böse. Das heißt, wenn man nur die Verhältnisse verändert, Thema Klassenkampf, ja, dann werden wir am Ende das Paradies, den Kommunismus auf Erden verwirklichen können. Was daraus geworden ist, wissen wir alle. Die andere Version, die momentan auch wieder in aller Munde ist, das ist die Frage, die ja, Hitler und die Nationalsozialisten aufgeworfen haben. Hitler hatte zwar ein ganz klares Menschenbild und hat den Menschen nicht für gut gehalten, aber seine Idee war, um das Paradies quasi auf Erden zu schaffen oder den Frieden, da muss man Menschen ausgrenzen und ermorden. Und wenn man die Juden getötet hat, die er als Hauptfeind ausgemacht hat, dann wäre man da einen Schritt weiter. Ja, also er hat die Menschen umbringen lassen. Die Bibel hingegen, die ist ganz klar in ihrer Aussage über den Menschen. Und sie zeichnet ein verheerendes Bild über uns. Ja? Die Bibel sagt, von euch ist keiner an Gott interessiert. Ihr interessiert euch nicht für Gott und ihr interessiert euch auch nicht für Gottes Wort. Und die Bibel sagt, wenn ihr könntet, wie ihr wolltet, oder das ist so ein schöner Satz, wenn die Situation es erlaubt oder erfordert, ja, dann wärst du doch bereit, schwerstes Unrecht anderen zuzufügen. Du begehst Ehebruch. Du stiehlst, du betrügst, du vergewaltigst und du mordest. Du Mensch, du versprichst Treue und du bist untreu. Du bist undankbar, aber gleichzeitig forderst du. Du hängst doch dein Fähnchen in den Wind. Du verrätst deine Freunde, vielleicht für Geld oder aus Angst. Das bist du, das bin ich aus biblischer Sicht. Das heißt, Freiheit aus biblischer Sicht, rein menschlich betrachtet, würde bedeuten, wie die Bibel auch an einer Stelle sagt, jeder tat, was er wollte. Das heißt, ein Mensch, den man machen lässt, der tendiert doch nicht zum Guten, der tendiert doch zum Bösen. Und das ist die bittere Wahrheit, die die Bibel uns präsentiert. Das heißt, wenn die Bibel von Freiheit spricht, dann müssen wir erst mal sagen, ja Herr, so siehst du uns. So siehst du den Menschen und jetzt sprichst du trotzdem von Freiheit? Ich hatte mir für die Predigt als Überschrift einen Satz gewählt, der stammt nicht von mir. Er stammt von Luther, von der Freiheit eines Christenmenschen, aber er passt. Das ist eine Schrift, die Luther veröffentlicht hat und ich möchte ein paar Sätze mal aus dieser Schrift auch zitieren. Das heißt, Luther macht auch klar, dass wir hier von etwas sprechen, was eigentlich ein Widerspruch ist. Ja, er sagt, es sind widersprüchliche Redeweisen. Ja, er spricht hier an der Stelle, ging es um die Freiheit und die Dienstbarkeit. Aber er sagt, wir müssen daran denken, dass ein jeder Christenmensch von zweierlei Natur ist, von geistlicher und von leiblicher. Nach der Seele wird er ein geistlicher, neuer innerer Mensch genannt, nach Fleisch und Blut wird er ein leiblicher, alter und äußerer Mensch genannt. Und wegen dieses Unterschiedes, so sagt Luther, werden in der Schrift Sätze gesagt, die sich strikt widersprechen. Ja, so wie er sagt jetzt, da habe ich von Freiheit und Dienstbarkeit gesprochen. Und Luther macht das schön deutlich. Er sagt, zuerst nehmen wir uns den inwendigen, den geistlichen Menschen vor, um zu sehen, was dazugehört, dass er ein rechter, ein freier Christenmensch sei und heiße. Und hier sagt er, hier ist es offensichtlich, dass kein äußerliches Ding ihn frei und recht machen kann, wie immer es heißen möge, denn sein Rechtsein und seine Freiheit, wie umgekehrt auch seine Bosheit und seine Gefangenschaft, sind nicht leiblich noch äußerlich. Und das haben viele Christen in den letzten Jahrhunderten auch erleben müssen. Was hilft es der Seele, dass der Leib nicht gefangen, frisch und gesund ist? Isst, trinkt, lebt, wie er will. Umgekehrt, was schadet es der Seele, dass der Leib gefangen, krank und matt ist, hungert, dürstet und leidet, wie er es gerade nicht freiwillig tut. Und dann der entscheidende Satz, keines dieser Dinge reicht an die Seele heran, sie zu befreien oder zu fangen, recht oder schlecht zu machen. Und dementsprechend, das ist eine ganz spannende Sache, weil ich denke auch, dass bisweilen da Unklarheit herrscht. Und dementsprechend hilft es der Seele nichts. Der Seele, liebe Geschwister, wenn der Leib heilige Kleider anlegt, wie es die Priester und Geistlichen tun, auch nicht, auch spannend, könnte man mal auf die Straße gehen und fragen, was macht einen Christen aus? Auch nicht, wenn er sich in Kirchen und an heiligen Orten aufhält. Ja, mit Sicherheit, wenn man fragen würde, würde es heißen, naja, ein Christ geht in den Gottesdienst. Ist richtig und gleichzeitig falsch. Ja. Ebenso wenig, wenn er mit heiligen Dingen umgeht. Auch nicht, wenn er leiblich betet, fastet, pilgert, alle guten Werke tut, die durch den und in dem Leib ewiglich geschehen könnten. Und Luther sagt, da muss noch was ganz anderes sein, was der Seele Rechtsein und Freiheit bringt und gibt. Denn all die genannten Stücke, Tätigkeiten und Handlungsweisen, jetzt kommt's, wer kann das tun? Naja, Luther sagt, auch ein böser Mensch kann das tun, er kann das ausüben, er kann ein Blender und ein Heuchler sein. Sagt die Bibel nicht, er wird kommen als Engel des Lichts? Ja? Natürlich wird er sich verkleiden, der Teufel. Ja? Und all diese Dinge kann auch ein böser Mensch tun, ein Heuchler und ein Blender. Und jetzt sagt Luther, und das ist auch interessant, wie sagt da ein Bruder mal, der kam aus einer strengen gesetzlichen Gemeinde, der sagte auch, solange die Frauen dort Rock und Zopf anhaben, ist die Welt in Ordnung. Ja, die Frage, wie sieht es innerlich aus? Das heißt, ich kann natürlich Dinge tun, aber das betrifft nicht mein Inneres. So entsteht durch solch ein Wesen ein Volk von lauten Heuchlern. Umgekehrt schadet es der Seele nicht, wenn der Leib unheilige Kleider trägt, an unheiligen Orten ist, nicht isst, trinkt, pilgert und betet und alle die Werke anstehen lässt, die die genannten Heuchler tun. Ja? Luther sagt hier, es geht nicht um die Werkgerechtigkeit. Hier steckt übrigens so viel drin, man kann da vieles sagen, natürlich mit den unheiligen Orten. Da müssen wir natürlich vorsichtig sein. Es gibt ja immer Leute, die genau zuhören, wenn jemand predigt und nachher sagt, also, Pete, das ist doch nicht ganz richtig, oder? Also mit den unheiligen Orten ist natürlich nicht gemeint, dass ich als Christ mich bewusst an unheilige Orte begeben sollte und da vielleicht fröhlich mitmache. Das ist natürlich auf gar keinen Fall gemeint. Aber damit ist gemeint, dass das allein natürlich nicht mich von Gott abzieht. Und abschließend sagt er, es hat die Seele nichts anderes, weder im Himmel noch auf Erden, worin sie leben kann, recht, frei und Christ sei, als das heilige Evangelium, das Wort Gottes von Christus gepredigt. Wie er selbst, nämlich in Johannes 11, sagt, ich bin das Leben und die Auferstehung, Wer an mich glaubt, der lebt ewiglich. Oder Johannes 17, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Matthäus 4, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von allen Worten, die aus dem Wort, die aus dem Munde Gottes gehen. Daher müssen wir, sagt Luther, nun gewiss sein, dass die Seele aller Dinge entbehren kann, bis auf das Wort Gottes. Und ohne Gottes Wort ist ihr durch gar nichts geholfen. Was, liebe Geschwister, teilt uns Martin Luther hier mit? Nun, Martin Luther, aber auch hier möchte ich provokant fragen, wer ist Martin Luther? Martin Luther ist auch nur ein Mensch. Wichtiger ist, dass Luther es uns zwar hier mitteilt, aber die Bibel das natürlich selbst auch so sagt. Die Bibel macht einen Unterschied zwischen dem natürlichen Menschen und dem geistlichen. Der natürliche Mensch ist jeder, der nach dem Sündenfall auf diese Welt gekommen ist, also jeder von uns. Er ist wie Luther, wie es ja auch ausführt, fleischlich gesinnt, er ist unter die Sünde versklavt, er ist gebunden und verfangen und in Sünden und kann sich aus diesem Todesnetz nicht selbst befreien. Er kann zwar viele Dinge tun. Er kann in die Kirche gehen, vielleicht sogar regelmäßig. Er kann die Bibel lesen, vielleicht sogar regelmäßig. Er kann sich weiße Gewänder überstreifen, aber eins kann er nicht. Er kann den Sündenschmutz seines Wesens damit niemals abwaschen. Und in Gottes Augen bleibt er ewig ein Sünder. Und diesen alten Menschen, das lehrt uns die Schrift, den werden wir auch nicht los. Diese sündige Hülle bleibt und begleitet uns bis zum Tod. Das heißt, wenn die Bibel von Freiheit spricht, dann meint sie immer nur die Freiheit, die uns Gott in Jesus Christus geschenkt hat. Das ist ein Geschenk. Das ist auch übrigens ein Kriterium. Viele Kulte, ob politisch, religiös, ich erwähne nochmal Freundschaften, ich erwähne nochmal Ehen, alle Dinge, wo wir in irgendeiner Abhängigkeit miteinander stehen, oftmals läuft es darauf hinaus, ich muss etwas tun, um etwas zu bekommen. Ich tue etwas, um Liebe zu bekommen. Ich tue etwas, um heiliger zu werden. Ich tue etwas, um meinen Körper abzutöten. Immer muss ich irgendetwas tun. Und wenn es nicht funktioniert, probiere ich es vielleicht nochmal ein bisschen härter. Das ist nicht die Botschaft des Neuen Testamentes. Es ist ein Geschenk. Diese Freiheit ist ein Geschenk in Jesus Christus. Die Bibel, Gottes Wort, berichtet uns davon und sie allein muss Richtschnur und Weisung für unser Leben sein. Sie ist das alleinige Fundament, welches wir uns durch niemanden nehmen lassen dürfen. Wer Gottes Wort verdreht, es umschreibt und umdeutet, kann niemals aus Gott geboren sein. Ja, das gilt für jeden von uns. Kein Prediger, kein Pastor, kein Luther ist es, auf den ihr vertrauen dürft. Kein Paulus, kein Petrus, es ist die Bibel. Natürlich kann jetzt jemand einwenden, eine Freiheit, die in Abhängigkeit von Gott und Gottes Wort besteht, das ist doch gar keine Freiheit. Naja, ich stelle die Frage, was ist oder könnte eine größere Freiheit sein, als die, die uns Menschen vollkommen von unserer unbestreitbaren Natur erlöst? Wir sind Sünder. Wir werden sterben. Das wollen wir nicht leugnen. Kein Fasten. Kein Beten, kein Almosen geben, so positiv das alles sein mag. Keine Rituale, keine Opfergaben. Nichts wird daran etwas ändern können. Das ist das Gefängnis, liebe Geschwister, in dem wir alle hier auf Erden leben. Die Ketten der Sünde, die können durch menschliche Anstrengungen nicht abgeworfen werden. Doch Gottes Sohn, er ist es, auf den hier hingewiesen wird. Er kam, um die Gefangenen zu befreien. Und auch das ist ein Zeichen für menschliche Kulte oder Organisationen. Er will jetzt erstmal gar kein Geld von uns. Und das erstmal streiche ich. Es geht nicht um Geld, es geht nicht um materielle Güter. Er arbeitet auch nicht mit Lüge und Täuschung. Er betrügt uns nicht. Die Bibel informiert uns offen und ehrlich über sein Wirken und Handeln. Dieser Gott, dieser Herr Jesus, von dem die Bibel spricht, der schenkt uns natürlich nicht die menschliche Freiheit, von der natürliche Mensch oftmals träumt. Der Herr Jesus lügt uns nicht an, er sagt nicht, streng dich nur genügend an. Wenn du das nämlich tust, dann wirst du hier mit eigener Hände Arbeit ein Paradies auf Erden errichten. Nein, das sagt die Bibel nicht. Gottes Freiheit, liebe Geschwister, besteht darin, dass wir Menschen durch den Stellvertretertod seines Sohnes Jesus Christus am Kreuz von Golgatha von unserer Sündenlast befreit werden. Unser sterblicher Leib und unsere Neigungen, die kleben an uns. Und wir wissen das alle. Aber Jesu Gewand, was er uns übergestreift hat, das macht uns weiß wie Schnee. Weiß wie Schnee vor Gott, und es ist unsere Eintrittskarte in den Himmel. Einem Christenmenschen droht der leibliche Tod hier auf Erden. Aber der geistige Tod, die ewige Verdammung, die sind hinweggenommen. Und das ist auch der Grund, warum wir zuversichtlich ins Jahr 2024 blicken dürfen. Es gibt keine positiven Nachrichten mehr, wenn man das Fernsehen einschaltet. Und wir dürfen sicher sein, es werden Anfechtungen kommen, es werden Nöte kommen. Es werden Krankheiten kommen, es werden Sorgen kommen, die unseren Weg kreuzen werden. Das sind die Ketten unseres irdischen Lebens, unserer irdischen Existenz, und sie werden bleiben. Die Freiheit jedoch, die die Bibel verspricht, geht weit darüber hinaus. Unsere Jugend vergeht. Unsere Schätze können geraubt werden. Das Versprechen unseres Herrn Jesu aus Johannes 11 jedoch besteht bis in Ewigkeit. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, ob er gleich stürbe. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Glaubst du das? Amen. Ich möchte noch beten. Lieber Vater im Himmel, lieber Jesus, wie viele Menschen führen das Wort Freiheit im Munde und wollen die Menschen doch nur versklaven? Herr, du hast die Freiheit für uns erkauft am Kreuz von Golgatha. Du hast uns ewiges Leben versprochen. Du hast Wohnungen im Himmel vorbereitet. Auf dich dürfen wir schauen. Dir allein gebührt die Ehre und Lob und Preis in Ewigkeit. Amen.